Die folgende Sendung wird mit gestalterischer und konzeptueller Beteiligung des psychoanalytischen Online-Magazins www.derwienerpsychoanalytiker.at verwirklicht. Viel Freude und gute Unterhaltung.
Unbewusst, die Lust am freien Sprechen.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zu unserer Radiosendung Unbewusst, die Lust am freien Sprechen auf Radio Orange 94.0. Wir haben heute wieder ein Thema für Sie, und zwar Psyche und Alter. Außerdem haben wir zwei Gäste für Sie heute auch wieder da, und zwar Professor Dr. Alfred Pritz und Professor Dr. Peter Dalbianco. Herzlich willkommen.
Grüß Gott.
Hallo.
Anna, meine Kollegin, ist auch heute mit uns im Studio. Die wird uns kurz die Gäste näher vorstellen.
Ja, Universitätsprofessor Dr. Alfred Pritz begann seine Karriere mit den Studien Psychologie, Psychopathologie und Pädagogik in Salzburg, wo er 1976 auch das Doktorat erwarb. Seit 1977 arbeitet Alfred Pritz als Psychotherapeut bzw. auch als Psychoanalytiker. Er ist in vielen nationalen und internationalen Forschungs- und Ausbildungsprojekten engagiert und er ist der Gründer und Rektor der Sigmund Freud Privatuniversität, die 2005 akkreditiert wurde und seitdem erfolgreich wächst. Alfred Pritz ist Gründungsmitglied und Präsident des Weltverbandes für Psychotherapie, ebenso Gründungsmitglied der Europäischen Gesellschaft für Psychotherapie, Herausgeber und Autor einer Vielzahl von Büchern, Buchserien, wissenschaftlichen Artikeln in Journals und Kursbüchern. Auch von mir nochmal herzlich willkommen. Und nun Peter Dalbianco. Sie sind Facharzt für Neurologie und Psychiatrie und Universitätsprofessor für klinische Neurologie an der MedUni Wien, wo Sie 1987 die erste österreichische Spezialambulanz für Gedächtnisstörungen an der Uniklinik für Neurologie aufbauten und neben der Sie die allgemeine neurologische Ambulanz leiteten. Sie sind Mitglied nationaler und internationaler Fachgesellschaften, haben in zahlreichen nationalen und internationalen Fachzeitschriften publiziert und sind derzeit gewählter Präsident der österreichischen Alzheimer-Gesellschaft. Ihre Forschungsgebiete nochmal kompakt zusammengefasst: altersassoziierte Erkrankungen des zentralen Nervensystems mit klinischem Schwerpunkt Gedächtnisstörung, Alzheimer-Krankheit und andere Demenzformen.
Danke. Und bevor wir jetzt mit dem Interview anfangen, möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass ich künftig die männliche Form gebrauchen werde, aber natürlich die weibliche Form immer mit einschließe. Ja, kommen wir zur ersten Frage. Und zwar an Sie beide. Der demografische Wandel unserer Gesellschaft lässt vermuten, dass Psychoanalyse im Alter öfter in Betracht gezogen werden wird. Welche Herausforderungen birgt diese Veränderung für Psychoanalytiker und Nervenärzte? Möchten Sie zuerst?
Ja, also es gibt mehr Angebot für ältere Menschen im Bereich der Psychotherapie und das Angebot ist auch besser geworden, weil gerade im Bereich der geriatrischen und gerontologischen Forschung viel passiert ist in den letzten Jahrzehnten und es einfach auch eine größere Nachfrage gibt, weil die Menschen, die mit der Psychotherapie etwas anfangen können und mit der Psychoanalyse, jetzt älter werden und alt werden. Und daher und oft den Psychotherapeuten aufsuchen.
Und welche Herausforderungen birgt dieses neue Spektrum?
Naja, der Sigmund Freud hat gesagt, strukturelle Veränderungen sind nach dem 40. Lebensjahr nicht mehr zu erwarten. Er hat sich geirrt. Man kann auch vorher nicht mit strukturellen Veränderungen rechnen, aber er hat unterschätzt die positive Wirkung der Psychotherapie für ältere Menschen. Ja? Und das erkennen immer mehr Patienten und immer mehr Psychoanalytiker und Psychotherapeuten.
Ja, also ich kann da nur ergänzen, dass, wie Sie gesagt haben, die jüngeren Leute natürlich im Verlauf älter werden und die Offenheit einer Psychotherapie gegenüber ist eindeutig gestiegen. Und die Menschen, die sozusagen diese Offenheit haben, kommen auch langsam ins Alter und suchen Hilfe und nehmen Angebote an. Und ich glaube auch, dass eben früher so Psychoanalyse und Psychotherapie nur in jungen Jahren empfohlen wurde. Aber die Plastizität, ja, und die funktionelle Flexibilität des Organ-Gehirns ist unterschätzt worden. Und aufgrund neuester Methoden weiß man, dass Netzwerke sich neu bilden können, auch mit 90 oder 100. Also das sind dann die Supernormals, Super Old Normals, die sehr wohl eine Lernkapazität haben, wo eben die Psychotherapie auch sehr positive Effekte haben wird.
Und was darf aber, wenn man jetzt als alter Mensch schon mal in die Analyse geht oder eben dann noch etwas verändern möchte, womit darf man vielleicht nicht mehr rechnen? Gibt es da, wenn man sagt, okay, strukturelle große Veränderung, aber muss man da einfach auch Eingeständnis machen und sagen, okay, hier und weiter geht's halt nicht? Oder kann man sagen?
Naja, wir sind alle einem sozialen Schicksal ausgeliefert, aber auch einem biologischen Schicksal. Und das biologische Schicksal schlägt immer härter zu im Alter. Also da braucht man sich nichts vormachen. Das Hirn ist auch ein Organ, das altert, der Körper altert. Oder wie der Otto Schenk unlängst im Fernsehen gesagt hat, ich habe mich immer aufs Altwerden gefreut, aber der Körper ist eine Katastrophe.
Also da möchte ich auch eine von der Ilse Helbig, das habe ich unlängst gelesen, die 93 ist, eine Schriftstellerin, die mit 80 begonnen hat zu schreiben,
genau.
die Bemerkung oder das Modell erklärt, dass der Körper zum Partner wird. Ein junger Mensch hat seinen Willen und setzt über das Werkzeug des Körpers das durch, was er will und hofft, dass es gelingt. Beim alten Menschen sind auch die Ideen da, aber das Werkzeug Körper oder das ausführende Organ Körper tut nimmer mehr in dem Maß mit. Und das ist natürlich eine Umstellung. Das ist klar. Und was noch dazu kommt ist, von dem Sie gesprochen haben, der Abbau führt ja auch dazu, dass Verdecktes herauskommt. Also die Verdrängung ist ja auch eine Leistung, die ein strukturelles Substrat braucht. Das heißt, wenn dieses Substrat, also eben Hirnnetzwerke und neuronale Netzwerke zugrunde gehen, dann tauchen Dinge auf, die große Schmerzen bereiten, und zwar offensichtlich Schmerzen bereiten, die auch wirksam waren während des Lebens, aber eben dann hochtauchen. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Ansatz für die Psychotherapie.
Sie meinen auch psychische Schmerzen,
ne? Ja, 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 psychische, genau. Schmerzen meine ich jetzt. Ja, speziell psychische Schmerzen, genau. Die wirklich therapiewürdig sind. 80-jährige Frauen, die weinen, weil sie als 8-jähriges Mädel von der Mutter weggesperrt wurden zum Beispiel. Ja, das hat die Frau im Alter zwischen 20 und 75 nicht gestört. Aber dann bricht das wieder heraus. Und ich glaube, da glaube ich, muss man die Leistung, die funktionelle und strukturelle Grundlage für das Management mit Verletzungen schwindet. Und der Schmerz kommt dann pur heraus. Und da ist eine Hilfe, glaube ich, sehr positiv und wird positiv erlebt von alten Menschen.
Also mir fällt dazu ein, beispielsweise die Interviews mit alten Menschen, die im Krieg waren, ja, die da plötzlich zum Weinen anfangen und sich nicht mehr davon können in Bezug auf Ereignisse, die sie also vor 50, 60, 70 Jahren erlebt haben.
Und wie sieht es dann mit einer Indikation dafür aus? Also gerade wenn man sagt, so ja, das ist dann, sind dann wirklich schwierige Themen auch. Würden Sie dann, gibt es auch ältere Menschen, wo Sie sagen, okay, da ist jetzt das eher nicht empfohlen, eine Psychoanalyse?
Ja, ich glaube, das ist ähnlich wie wie bei der generellen Indikation zu einer Psychotherapie. Das heißt, wenn jemand nicht will, ist es nicht indiziert. Und wenn also gewisse motivationale Voraussetzungen nicht da sind. Viele Ältere zum Beispiel wünschen sich stärkere Führung. Ja, die wollen also jetzt nicht frei assoziieren, die wollen stärker geführt werden, dass man sagt, machen Sie das nicht. Aber das ist auch wieder teilweise auch bildungsabhängig, schichtabhängig. Also man kann es nicht generalisieren.
Wir haben jetzt dann schon gesprochen über den körperlichen und geistigen Abbau auch der Patienten. Und wie gehen Sie damit um in der Praxis?
Also ich bin kein Anhänger des Defizitmodells. Ich glaube eher, dass sozusagen die Fähigkeiten, die vorhanden sind, anerkannt und gefördert werden sollen, dass die Defizite nicht verdrängt gehören, aber dass ein richtiger Umgang damit gelernt werden kann. Das macht ja jeder auch für sich, aber einige sind ungeschickter und glauben es halt nicht. Und interessanterweise ist ja das eigene Älterwerden, solange man gesund ist, sage ich einmal, oder sich gesund fühlt, ein Gefühl der Unsterblichkeit, nicht? Und wenn tatsächlich jetzt eine Krankheit kommt und man sozusagen die Endlichkeit einmal spürt, dann ist das sozusagen ein schweres Erlebnis eigentlich. Und das trifft die älteren Leute schon, dass sie entweder körperlich beeinträchtigt sind oder eben geistig beeinträchtigt sind. Und gerade der Weg in die geistige Beeinträchtigung ist eine sehr schmerzhafte Erfahrung für die Betroffenen. Ich meine jetzt, wenn man in die Demenz hineingleitet. Ja.
Ein weiterer Aspekt ist der Funktionsverlust generell. Nicht, dass man schlechter hört, schlechter sieht, vielleicht sogar weniger schmeckt, obwohl man sagt, Essen ist das Sechs des Alters. Also wenn das abnimmt, das ist schon deprimierend. Abgesehen davon, wieder der 87-jährige Otto Schenk. Für mich ist schon ein Sport, wenn ich aufstehe und einen Schritt gehe. Nicht? Das kann man jetzt von zwei Seiten beleuchten. Nicht? Also vom Defizit Modell her gesehen ist es natürlich deprimierend. Von einem Aktivitätsmodell her gesehen ist es nicht deprimierend, sondern das kann er noch immer.
Und wie gehen Sie ganz persönlich mehr oder weniger in der Praxis mit diesem körperlichen und geistigen Abbau um? Also ich kann mir vorstellen, dass das auch zum Beispiel in der Gegenübertragung viel ausmacht.
Ja, je defizitärer man sich fühlt, desto abhängiger fühlt man sich auch.
Ja.
Und das muss man als Therapeut akzeptieren, dass das für jemanden also notwendig ist. Und dass das Freiheitsstreben von Jüngeren nicht mehr so da ist.
Dann glaube ich, müsste man auch sagen, unsere Gesellschaft ist jugendorientiert. Das hilft nicht unbedingt. Also sozusagen die Wertschätzung geht vielleicht bis zum 40. Lebensjahr. Und dann irgendwo ist sozusagen der Rest ist ein bisschen sozusagen beeinträchtigt und wird nicht so in den Fokus gebracht, was ich ja verstehen kann. Aber das hilft sicher nicht bei Menschen, die körperliche oder geistige Behinderungen haben. Nur auf die vorherige Frage, wie gehe ich um damit, muss ich sagen, ich bin halt mit Demenzpatienten auch befasst und da ist das Gemüt und die Sprache der Demenzkranken ist halt nicht verständlich im Alltag, ja? Sondern da entwickelt jeder seine eigene Kommunikationsform, die sehr stark von Gebärden und Augensprache, ja, Wortfindung, ist schlecht, Wortschatz klein, der rote Faden wird verloren, aber die Präsenz der Persönlichkeit bleibt und soll so gesehen werden. Also wenn jemand das Datum nicht sagen kann, ist es, ja, ist halt ein Defizit. Aber sozusagen die gesamte Persönlichkeitspräsenz muss respektvoll und liebevoll eigentlich angenommen werden. Und das passiert oft nicht. Also in der westlichen Welt mit Weltwissen und Schulwissen und was weiß ich was allem, zählt eben nur das oder wird das in den Vordergrund gehoben. Und wenn da und dort Lücken sind, dann ist die, wird die Gesamtpersönlichkeit gering geschätzt.
Mhm. Das haben wir schon drüber gesprochen, das Ende des Lebens ist bei älteren Patienten ja absehbarer als bei jüngeren. Und wie steht es mit der Aufarbeitung der persönlichen Geschichte der Behandelten? Also ist es noch sinnvoll, tiefer in die Biografie einzutauchen, weil wir vorhin auch darüber gesprochen haben, dass dann auch oft sehr schmerzhafte Dinge einfach sehr aktuell werden? Oder hat man da auch eine besondere Verantwortung?
Na, das hängt sehr vom konkreten Fall ab. Es gibt sozusagen geistig aktive, ältere, alte Menschen, die also durchaus eine analytische Behandlung im klassischen Sinn machen können. Und es gibt eben ein Kontinuum bis hin zu den schwer Dementen, die sehr schwer zu erreichen sind. Also da ist natürlich eine Psychoanalyse nicht möglich, sondern die brauchen eben diese spezifische Betreuung, die Professor Dalbianco eben gerade beschrieben hat. Und da ist eben vieles dazwischen. Wichtiger Punkt ist eben, dass man alte Menschen auch nicht überfordert. Also man muss sich gewissermaßen in deren Lebenslage hineinversetzen. Ja, es gibt also so Übungen wie zum Beispiel, dass in manchen Krankenschwesternschulen werden und Krankenpflegeschulen gibt es also Backeln, die man sich an den Körper hängt, damit man spürt, wie das ist, wenn man alt ist, als junger Mensch. Ja? Und im psychischen Bereich ist das auch wichtig. Und an meiner Universität zum Beispiel ist die Alterspsychotherapie ein Pflichtfach. Das gab es früher nicht.
Also ich habe an Patienten erlebt, dass einige ihre Fassade kunstvoll schmücken und ausbauen und festigen und keine lästigen Orientierungsfragen ertragen wollen. Und das akzeptiere ich auch. Also ich finde auch, die Fassade ist ein Schutz, um sozusagen nicht zum Jobberl zu werden. Und dann gibt es wiederum andere, die sehr wohl sozusagen ihre Verletzungen offenlegen. Also man kann es überhaupt nicht generalisieren. Ja. Da hat jeder seinen eigenen Zugang. Und der Patient, der seine Fassade wunderschön aufgebaut hat, ist ein Germanist und Historiker und erzählt die schönsten Geschichten. Und wenn ich ihn frage, welchen Tag haben wir heute, dann wirkt er mich fast, ja, weil er einfach diese dumme Frage nicht ertragen kann. Und ich glaube, er hat Recht auf seine Fassade und der andere wiederum hat die Möglichkeit, seine Verletzungen und seine Konflikte aufzubreiten. Und da hilft meistens, also ich bin also nicht jetzt Psychotherapeut, also nicht, ich bin kein Analytiker, jedes Gespräch ist ja eine psychotherapeutische Intervention, da hilft das Zuhören sehr stark.
Also es geht, wie gehabt, um einen empathischen Zugang. Mhm. Jetzt hatten wir auch schon angeschnitten, dass viele ältere Menschen von Natur aus beginnen, regressiver zu werden. Nicht also zum einen in ihren Verhaltensweisen, aber eben auch, wie wir gesagt haben, in ihren Empfindungen. Und wie geht man mit der Regression bei älteren Menschen um? Gibt es da einen speziellen Umgang? Und wie sehr ist sie denn erwünscht, also die Forderung, die sie noch erwünscht?
Oder die, dass Na, sie es gefördert gibt ja wird? Es sogar therapeutische Techniken, wie die Validation, so heißt dieses Verfahren, das die Frau Feil entwickelt hat, das versucht, an den Residuen anzudocken. Ja? Und zum Beispiel singt man Kinderlieder aus der Kindheit oder feiert Feste, so wie man sie früher gefeiert hat, um anzudocken an den Erfahrungsfeldern, die man gehabt hat. Und wir brauchen uns ja nur selber an uns selber denken. Nicht? Wenn man denkt, also der Milchreis meiner Kindheit, der war wunderbar. Ja? Nicht? Also wir selber schauen auch immer wieder zurück, da muss man noch gar nicht alt sein oder so alt wie wir zwei, sondern in ihrem Alter schaut man auch zurück und sagt, das war aber klasse und vieles ist ja unbewusst, nicht? Von dem, was man an Erfahrungen sammelt, und das ist bei den Alten nicht anders.
Ich glaube, dass die Regression auch ein ganz wichtiger Mechanismus ist, um sozusagen zur Ruhe zu kommen. Also wir würden ja alle gerne wieder am Schoß sitzen und geschaukelt werden. Ja? Das ist ja ein Bedürfnis, das von Kindheit bis ins hohe Alter besteht. Und
vielleicht im hohen Alter sogar mehr.
Im hohen Alter dann natürlich mehr gefordert wird, aber im Grunde wollen wir das alle, und da bin ich wieder bei dem, dass wir sozusagen die Regression nicht wirklich zulassen dürfen, ja, wenn wir in einer bestimmten Position, in einem bestimmten Alter sind, was beim Kind nicht der Fall ist und beim alten Menschen nicht der Fall ist. Also wir haben die Kraft, unsere Regressionen vielleicht geheim auszuleben, und die Alten fordern das halt sozusagen familiär öffentlich, so wie das kleine Kinder machen, die sich auf den Schoß setzen und die Haare drehen und so weiter, nicht? Also das sind, ich finde, das sind Mechanismen, die natürlich, wenn sie überhand nehmen, besprochen gehören, aber im Grunde ist das nichts Negatives.
Mhm. Wird denn das Agieren zum Beispiel auf der analytischen Couch intensiver? Haben Sie das Gefühl, dass da mehr ausagiert wird?
Nein. Aber für die analytische Couch eignen sich solche alten Menschen nicht. Ja, ich denke zum Beispiel an einen, der hat mit einer sozusagen halsstarriger 80-Jähriger hat mit einer Eisenklampfen einen Nachbarn niedergeschlagen. Ja, den ihn schwer verletzt. Nicht? Und weil der über seinen Weg gefahren ist, ja, Bergbauer, und das war natürlich eine Tragödie für den, und der hat keine psychoanalytische Behandlung bekommen, sondern man hat versucht, ihn vor sich selbst zu schützen. Und dann hat er sich beruhigt, und das ist schon lang her. Heute würde man vielleicht ein Gespräch suchen als Dritter zwischen dem Verletzten und dem bösen, hilflosen Nachbarn, der sich nicht mehr kontrollieren konnte. Das ist natürlich ein großes Dilemma, hängt auch mit vor allem Frontalkortex, also Verminderung zusammen, die aggressive Kontrolle, also die Kontrolle des Aggressiven, die nicht allen so leicht fällt.
Das ist eben die vornehmste Funktion des Kortex, ist die Hemmung.
Genau.
Das kann der Frontalkortex, wenn er gut gebürstelt wurde, in jungen Jahren, also wenn die Erziehung sozusagen da wirksam geworden ist. Und wenn diese, ich sage immer, das sind so Art Gitterstäbe, ja, weil das Tier lebt im Hirnstamm und im limbischen System, bei jedem von uns. Ja. Nur haben wir sozusagen, also aus sozial-kulturellen Gründen, um das Zusammenleben möglich zu machen, einen Käfig gebaut, zwangsweise bauen müssen. Ja. Und wenn diese Gitterstäbe weich werden, im Sinne von Degeneration im Frontalkortex, dann schaut das Tier ab und zu sehr böse heraus, ja, und kann natürlich auch dann Erklampfen nehmen und den Nachbarn treffen. Schlimm, ja, aber das ist sozusagen auch wiederum eine Interaktionsstrukturfunktion. Das muss man so sehen.
Es ist Zeit für ein wenig Musik. Wir hören jetzt von Agnes Palmisano, ein Interpret, der von Professor Pritz vorgeschlagen wurde, die Nummer Alois.
Warten Sie nicht darauf, dass Sie geliebt werden. Beginnen Sie selbst zu lieben. Öffnen Sie Ihr Herz und bringen Sie die göttliche Liebe in sich zum Erstrahlen. Das Liebeslicht trägt den Namen Alois. Ich kann nicht schlafen, denn ich bin verliebt in einen Mann, den's kein zweites Mal gibt. Er hat mich um meine Ruhe gebracht und das hat nur seine Schönheit gemacht. Wenn er beim Tango den Arm um mich legt, schneller mein kleines Herz schlägt. Fester schmieg ich mich, zärtlich wieg ich mich und ich flüster erregt: Alois, schau mich noch einmal freundlich an. Alois, du bist für mich der schönste Mann. So eine Muskulatur wie deine jeder Frau imponiert. Was das Schönste ist, du bist auch tätowiert. Alois, dein Wesen, dein despotisches. Alois, du hast so was Erotisches. Und wenn dann deine Schnurrbartspitze mich beim Küssen kitzeln, geht dein Schauer über mich. Dann tu ich Alois, Alois für dich. Was hat die Liebe aus mir nur gemacht? Ich bin auf einmal zum Leben erwacht. Was war ich früher und was bin ich jetzt? Darüber bin ich fast selber entsetzt. Ich, eine Frau, die vernünftig und kühl, bin jetzt so klein und ganz still. Wer war schuld daran? Ganz allein der Mann, dem gefallen ich will. Alois, schau mich noch einmal freundlich an. Alois, du bist für mich der schönste Mann. So eine Muskulatur wie deine jeder Frau imponiert. Und was das Schönste ist, du bist so frisch rasiert. Alois, dein Wesen, dein despotisches. Alois, du hast so was Neurotisches. Und wenn dann deine Schnurrbartspitze mich beim Küssen kitzeln, geht ein Schauer über mich. Dann tu ich Alois, Alois für dich. Thank you.
Unbewusst die Lust am freien Sprechen.
Hallo, willkommen zurück zu unserer heutigen Ausgabe Psyche und Alter. Ist der Titel unserer heutigen Sendung. Zu Gast sind Professor Pritz und Professor Dalbianco. Und ich würde sagen, um keine Zeit zu verlieren, geht es weiter mit dem Interview.
Ja, wir konnten schon einige Fragen beantworten. Und wie ist das denn, wenn sich ein Demenzkranker erinnert? Wir hatten das auch schon angesprochen, wir haben schon alles mal ein bisschen angeschnitten. Macht das den Eindruck, als empfindet der Patient in diesem Moment des Erinnerns genauso stark wie im Moment des Erlebens? Woran können sich Demenzpatienten erinnern, woran nicht? Und gibt es da Regelmäßigkeiten? Und wie stark kommt das dann wirklich auch raus? Also ist es denn wirklich so?
Also ich habe den Eindruck, dass das zutrifft. Nicht immer, aber sehr häufig. Dass Patienten, die bestimmte Erlebnisse wieder aufwecken, dass die dann das sehr intensiv erleben. Ein Beispiel von einem Alzheimer-Kranken, ehemals Bankangestellt, sehr geordnet, sehr proper, mit dem ich unterwegs war. Der ist vor einem Gartenzaun, der ungefähr 2 Meter hoch war, gehüpft. Ein 60-jähriger Mann, ganz aufgeregt. Und ich habe ihn gefragt, warum er so hüpft. Und dann, die da. Also der hatte offensichtlich in früheren Jahren eine Freundin, die in diesem Garten gelebt hat. Also es kommt sehr aus dem Limbischen heraus. Es gibt sozusagen viele Tore der Erinnerung, aber das Amygdaloide, sage ich einmal, also das limbische Erleben, grabt sich ganz tief ein, während das Schultor, also die kortikale Geschichte, natürlich weniger gefestigt ist und also das Erlebnis irgendeiner Heureka-Geschichte, Lateinübersetzung Ovid oder sonst was, wird nicht mit dieser Freude erlebt. Also mit anderen Worten, die Erlebnisse, die früher mal waren und wieder geweckt werden, werden sehr unmittelbar erlebt.
Herr Professor Pritz, wie würden Sie sagen, ist da das Unbewusste, jetzt mal grob gefragt, auch beteiligt? Also was kann erinnert werden, was kann nicht erinnert werden, was wird vielleicht bei bestimmten Personen erinnert, erzählt, was bei anderen? Wie spielt da das Unbewusste hinein?
Ja, da muss ich Ihnen eine tautologische Antwort geben. Erinnert kann das werden, was erinnert werden kann. Ja, wir sind alle in einem Strom des Unbewussten drinnen. Und das Bewusstsein ist eine dünne Membran. Und wie viel erinnert werden kann, ist biologisch determiniert, wenn es eben zum Funktionsverlust kommt, im Hirn beispielsweise, aber auch abhängig von einem Environment, das beispielsweise sehr freundlich ist und es zulässt, dass man etwas erinnert. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist auch die therapeutische Aufgabe letztlich. Nicht nur beim alten Menschen, auch bei jedem.
Nochmal, Professor Dalbianco, gibt es denn Differentialdiagnosen zu Demenz?
Da gibt es also eine Menge an Erkrankungen im nervenärztlichen Bereich. Demenzen sind der eine Teil, wo auch die Alzheimer und die Vaskuläre und so weiter, also viele unterschiedliche Demenzformen oder Ursachen eine Rolle spielen. Aber es ist sicher auch das posttraumatische Belastungssyndrom. Es ist die Depression, wobei ich die Depression als allgemeine Spielart von Verletzungen oder neurobiologischen Schwächen sehe und meine, dass, da bin ich wieder zurück bei der Psychotherapie, dass wir einen hohen Anteil, ich glaube es sind 30% der über 65-Jährigen, die an einer Depression leiden, die nicht behandelt sind natürlich alle, sondern die halt sozusagen eine schlechte Lebensqualität haben. Und da halte ich die Auflösung, ja, dieser Depression in Psychotherapie beziehungsweise auch medikamentös oder beides für sehr sinnvoll. Ich vergleiche da die Depression mit Husten oder Niesen. Das ist eine relativ jetzt oder durch den Begriff eine homogene Antwort auf miesliche Erlebnisse und deren Wurzel, glaube ich, vielleicht aufdeckbar sind durch eine Psychotherapie. Also ich halte sehr viel von Psychotherapie im Alter. Mhm.
Mit dem Alter verändern sich oft die Lust und die sexuellen Fantasien, die sexuellen Bedürfnisse. Auch physisch ist meist mit Veränderungen bezüglich der Sexualität zu rechnen. Anzunehmen ist, dass dies nicht unwesentliche Auswirkungen auf die Behandlung hat. Wie steht es also mit der Libido bei älteren Menschen?
Also ich fange einmal an, weil es ein großes Feld. Zunächst einmal gilt die Regel, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Das heißt, sexuell aktive Menschen können auch im Alter sexuell aktiv bleiben, sofern sie gesund sind. Ja, aber es gibt natürlich viele gesundheitliche Einschränkungen, wie Diabetes zum Beispiel oder Herzinfarkt oder alle möglichen Beschwerden können die Libido vermindern. Das ist ein Aspekt. Der zweite Aspekt ist, dass es natürlich bei den meisten weniger wird. Gestatten Sie mir dazu einen Witz. Es treffen sich zwei alte Männer auf einer Wiese und der eine sagt zum anderen, da haben wir immer um die Wette gebrunzt. Sagt der andere, ja genau. Sagt er, wollen wir es nicht wieder einmal versuchen? Und dann sagt der Erste, mein Gott, jetzt habe ich mir meine Socken angebischt. Sagt der andere, hast gewonnen.
Also darf ich, oder bist du?
Ja. Vielleicht noch einen Punkt. Libido hat natürlich etwas auch mit Zuneigung und Liebesfähigkeit zu tun. Nicht? Also die biologische Determinante gibt es, aber die Liebe muss nicht aufhören. Sie hört aber oft auf, aber nicht nur bei Alten.
Also da muss ich jetzt widersprechen. Was Hänschen nicht lernt, kann Hans lernen, ist mein Statement einmal, weil wir auch vorher gesprochen haben, dass die Plastizität und so weiter, also dass wir neue neuronale Kreise machen können und so weiter. Also da glaube ich nicht, dass man sagt, was ich früher, also ich habe einen optimistischen Zugang, sage ich mal. Und was die Libido anlangt, ist das so ein Wort für wahnsinnig viel. Ja, ist damit jetzt gemeint Sex machen, ist damit gemeint Kuscheln, ist damit gemeint, auch eine mentale, geistige Respekt. Partnerschaft zu haben und. Es ist so divers, dass man das nicht wirklich sagen kann. Und auch die Sexualität ist sicherlich, es gibt Häufungen in unterschiedlichen Altersgruppen, würde ich sagen, aber jeder Mensch macht im Verlauf seines Lebens auch eine Dynamik der eigenen Libido oder Sexualität durch, im guten Sinn. Und das kann man nicht, glaube ich, so verallgemeinern. Und noch dazu wird in dem Bereich so viel gelogen, dass man, glaube ich, gar keine systematischen, validen Studien erzeugen wird können. Ja. Aber ich glaube, dass die Libido oder Sexualität im Alter unter den Teppich geschoben wird, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Und einen Satz noch. Das Leben, jetzt bin ich ein bisschen philosophisch, aber das Leben findet ja im Spannungsfeld Liebe und Tod statt. Und dem alten Menschen nur mit dem Tod als Polarisierungspunkt zuzubilligen, finde ich, ist traurig und nicht der Realität entsprechend. Das heißt, also Liebe und Tod sind sehr stark präsent. Und beides gehört gelebt.
Mhm. Und zieht sich durchs ganze Leben.
Zieht sich
hindurch.
Durchs ganze Leben.
Aber wie ist es denn mit der generellen Übertragungsbeziehung, also jetzt an Sie, Professor Pritz, wie schlägt sich das Alter auf die Übertragungsbeziehung nieder? Gibt es da Unterschiede zu jüngeren Menschen?
In der Psychotherapie würde ich sagen, ja. Also ältere Menschen sind wesentlich disziplinierter und vielleicht auch dankbarer für die Zuwendung. Denn das darf man auch nicht unterschätzen. Die Isolierung bis hin zum sozialen Tod ist für viele sehr schwer zu verkraften. Und in der Psychotherapie erleben sie eine Zuwendung, die sie sonst nicht erleben und genießen das auch. Und über die Regression haben wir schon gesprochen. Also natürlich gibt es auch das Bedürfnis, geführt zu werden. Und das ist vielleicht stärker ausgeprägt als bei jüngeren Menschen. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt das Positive sieht, gibt es eben ein Ausmaß an Lebenserfahrung, das für einen jüngeren Psychotherapeuten sehr wertvoll sein kann, wenn er zuhören kann. Also ich könnte hier eine Anekdote erzählen. 1994, also eine Gruppentherapie von Alten. Ich habe sehr lange mit Alten gearbeitet. Eine Gruppentherapie mit Alten und Österreich ist der EU, die Ostländer sind der EU beigetreten. Und eine ist völlig selig gekommen an diesem Montag nach dem Sonntag, wo das stattgefunden hat. Und hat gesagt, ich bin so glücklich, meine alte Heimat Estland ist jetzt bei uns und war ganz selig. Und plötzlich haben sich drei dermaßen aufgeregt, das ist unmöglich und besonders arg findet man, dass die Tschechei dabei ist. Ja, hat sich herausgestellt, alle drei mussten mit ihren Eltern als Kinder aus der Tschechoslowakei flüchten und haben dieses Trauma bis heute mit sich getragen. Aber auch die das positiv erlebt hat, hatte auch dieses Trauma des Verlustes der alten Heimat. Und es war für mich sozusagen ein Lehrstück an individualisierter Politikgeschichte. Ganz faszinierend.
Herr Professor Dal Bianco, wir hören jetzt die Wunschnummer von Ihnen. Welche ist das denn?
My Way. Ich denke, gesungen von Frank Sinatra.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew, but through it all,
when there was doubt. I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say.
Unbewusst, die Lust am freien Sprechen.
Unser heutiges Thema ist Alter und Psyche und weiter geht's.
Wir haben jetzt gerade während des Liedes noch kurz ein bisschen besprochen, was wir besprochen hatten. Und Professor Pritz hat noch
also
einen Punkt,
Ergänzung zur Übertragungsfrage, ob alte Menschen in dem jungen Therapeuten ein Kind sehen oder Mutter oder Vater. Und tatsächlich ist es so, das würde ich sagen, ist altersunabhängig, wird ja der Psychotherapeut, so wie der Arzt auch, als eine Autorität erlebt. Und damit ist er automatisch in dem Übertragungsgeschehen von Elternschaft. Ich habe ein einziges Mal erlebt, da war ich noch ganz jung, 23, da hat eine Ältere gesagt, das verstehen Sie nicht. Ein einziges Mal in diesen 40 Jahren. Das heißt, die Übertragung ist sehr stark auf die Therapeuten als Vater, Mutter, Experte, Helfer, Retter in der Not bis hin zu göttlichen und natürlich auch teuflischen Attributen.
Das bringt uns auch gleich zur nächsten Frage. Denn wenn Sie jetzt die psychoanalytische oder psychiatrische Behandlung eines alten Menschen der eines jungen Menschen gegenüberstellen müssten, wo würden Sie sagen, liegen die frappierendsten Unterschiede?
Also ich glaube, das ist schon eigentlich fast beantwortet,
ja,
dass einfach die Übertragung unterschiedlich ist, dass man, dass sozusagen die Psychotherapeuten, so wie wir das im Film sehen, meistens weise Männer sind, die dann junge, entgleiste oder konfliktbeladene Personen, meistens Frauen, behandeln. Das ist so ein Klischee. Ja? Und von dem Klischee muss man weg. Und die psychotherapeutische Behandlung eines alten Menschen durch einen jungen Therapeuten birgt enorm viele Chancen in sich. Also diese, und ich glaube, die Zeit ist auch reif, dass das akzeptiert werden kann. War ja früher nicht so, weil die Autoritätsgläubigkeit extrem verankert war. Und man sieht ja auch an den Wahlergebnissen nicht, dass also das Alter offensichtlich nicht die große Rolle spielt, sondern dass man eben durchaus jüngeren Kompetenzen zuschreibt, ja, ob zu Recht oder zu Unrecht, wissen wir nicht. Aber so, dass die...
Zu Recht.
Bitte?
Zu Recht schreibt man es ihnen zu.
Ja, ja, aber das ist natürlich dann wiederum abhängig vom Einzel, von der Einzelperson. Egal, aber also da sehe ich einen Aufbruch auch in der Psychotherapie.
Also vielleicht noch ein Element, das frappierend ähnlich ist. Es gibt eine Dimension beim Psychotherapeuten und beim Psychoanalytiker im Speziellen. Das ist die Frage, ob er oder sie in der Lage ist, etwas zu lernen, als Therapeut zu lernen. Und von alten Menschen kann man sehr viel lernen. Wie übrigens von Kindern auch und von Mittleren. Also es ist eher eine Haltung, sozusagen, will ich als Therapeut etwas lernen, das meiner Meinung nach auch einen therapeutischen Charakter hat.
Ich muss ein bisschen zu Eile anhalten.
Bitte.
Wir hätten hier noch eine schöne Frage zum Schluss. Was würden Sie denn den jungen Analytikern wie uns gerne mitgeben, dass sie vielleicht auch vielleicht so ein bisschen die Vorbehalte gegen die Analyse mit älteren Menschen abbauen können, wo sie sagen, ja, das ist eigentlich besonders attraktiv auch in der Therapie mit älteren Menschen. Also zum einen natürlich, dass man was von ihnen lernen kann. Gibt es noch andere Aspekte, wo man sagt, ja, das gibt einfach Gefühle oder Erfahrungen, die man so anders nicht macht?
Das ist eine gute Frage, weil es nicht so leicht ist für jüngere Menschen. Also ich kann mich erinnern, wie ich Student war. Ich war der Einzige, der sich damals im Rahmen meiner Dissertation mit Alten beschäftigt hat. Den anderen hat gegraut vor dem Alter. Und mir phasenweise auch. Und erst im Laufe der Zeit habe ich begriffen, welche Möglichkeiten da drinnen stecken, in dieser Lernbereitschaft und im sozusagen Reflektieren zwischen Jung und Alt. Das kann man vermitteln. Und das wurde früher nicht vermittelt. Früher war Alter nur mehr Abschied.
Ja, ich glaube, dass psychotherapeutische Konstrukte und Methoden neu zu entwickeln sind oder schon bestehende ergänzt werden können, um sozusagen die Psychotherapie im Alter auch wirksam zu machen. Also ich denke da an zum Beispiel bei einer 85-Jährigen, dass man sozusagen eine Art Bauplatz Sanierung macht, ja? Dass man sagt, wir versuchen jetzt in ein bisschen amerikanischer Art in 10, 15 Stunden dieses Problem aufzuarbeiten. Also ich glaube nicht, dass man eine 15-jährige Analyse machen kann, oder kann man auch, ja, aber wahrscheinlich
es gibt Einzelfälle.
Ja, aber ich glaube, da lässt sich viel aufbauen und ausbauen und da, dass man da Angebote hat, so wie in der physikalischen Therapie oder in der Ergotherapie, dass man eben die Psychotherapie genauso da einbaut in ein Konzept und ein Paket genau. Und das anbietet.
Professor Pritz, Professor Dal Bianco, vielleicht könnten Sie noch ein kleines Fazit am Ende dieser Sendung für unsere Zuschauer rüberbringen.
Also, wenn ich da anfangen darf, ich sehe der Entwicklung sehr positiv Ich bin dieser Entwicklung sehr positiv gegenüber. Ich glaube, dass wir einen sehr großen Lebensabschnitt, der sich weiter vergrößert, zu unserem Arbeitsleben dazu bekommen und dass wir darin eine Top-Chance haben, Dinge zu erleben und Dinge zu machen, die wir vorher aufgrund der beruflich-familiären Stresssituation nicht machen konnten. Und mein Appell ist, nützen Sie die 30, 40 Jahre, wo Sie frei sind und gestalten können.
Das ist jetzt eine wunderbare Aussicht gewesen und unterstreicht zugleich die Möglichkeit, die das Subjekt hat in ihrer Plastizität. Mir ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass man nicht allein unterwegs ist, sondern dass es auch im Alter entsprechende Unterstützungen, zum Beispiel durch eine Psychotherapie gibt, die einem zu diesem Ziel eines erfüllten Alters näher bringt.
Sehr schön, vielen Dank.
Gut, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das war die letzte Sendung in diesem Jahr. Es geht nächstes Jahr weiter. Wir freuen uns, wenn Sie wieder einschalten. Herzlichen Dank an Sie beide, dass Sie heute bei uns im Studio waren. Es war ein sehr angeregtes Gespräch. Und
wir verabschieden uns.
Wir verabschieden uns.
Wiedersehen.
Wiedersehen.
Tschüss.
Unbewusst, die Lust am freien Sprechen.
Viel Freude bis zur nächsten Sendung wünscht Ihnen das psychoanalytische Online-Magazin www.derwienerpsychoanalytiker.at.